fortgeschrittener Zeit nochmal kurz ins Wort hineinschauen. Ich habe schon Klaus gesagt, ich versuche die Zeit einzuhalten, deshalb kriegt ihr auch eine kleine Hausaufgabe mit, weil wir können nicht alles lesen, was ich gerne gelesen hätte. Aber ich möchte so grob mit euch heute die Jahreslosung anschauen für das nächste Jahr. Wer weiß denn schon, wo sie steht? Die alte hängt schon nicht mehr. Oder wer weiß denn überhaupt, welche Jahreslosung dieses Jahr dran ist?
Ja, im Frieden nach auch die Psalm 35.
Ja, fast. 34. Also es ist Psalm 34, Vers 15. Friede hat auch gestimmt. Hat man auch an den Liedern vielleicht schon erkannt. Die Jahreslosung steht im Psalm 34, Vers 15. Heißt, suche Frieden und jage ihm nach. Ich möchte euch ein bisschen mit in den Kontext hineinnehmen, wo dieser Vers eigentlich rausgenommen ist, wirklich in aller Kürze. Den restlichen Psalm dürft ihr zu Hause lesen. Möchte kurz schauen, was sagt uns denn dieser Vers aus, und möchte noch ein bisschen den noch größeren Kontext, den der Vers hier anschneidet, auch kurz anschneiden und das mit euch auf den Weg geben. Psalm 34, dürft ihr gerne mal aufschlagen. Und wie ihr hier schon seht, ist der Vers, das machen sie leider oft, aber ich weiß nicht warum, ist es nur so ein halber Vers. Eigentlich ist es nur 15b. Aber wir wollen uns das im Gesamten anschauen. Ich würde vorne beginnen, um zu schauen, wo steht denn unser Vers überhaupt? Suche Frieden und jage ihm nach. Es steht in Psalm 34 und da lesen wir in Vers 1, heißt es, von David. Ist cool, unsere Bibel. Wir wissen sofort, wer es geschrieben hat. Wir wissen, es gibt viele Verfasser der Psalmen, aber hier ist ganz klar, es hat David geschrieben. Noch besser ist dieser Vers 1 für jemand, der die Bibel auslegt oder sich damit beschäftigt und nach dem Kontext schaut. Was steht hier? Hier heißt es, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Also haben wir schon den zeitlichen Rahmen, den Kontext, aus dem dieser Psalm auch dann stammt, warum David ihn schreibt. Und das ist nämlich diese Begebenheit, die wir hier gerade in Vers 1 erfahren haben. Sie steht in 1. Samuel 21, 11 bis 16. Aufschreiben oder merken, mitnehmen, selber nochmal nachlesen. Aber worum geht's da? David ist geflohen vor Saul. Also wir kennen alle die Geschichte. Gott hat den Geist von Saul weggenommen. Saul war verrückt, durchgeknallt, möchte ich mal sagen, und ist auf David losgegangen. Er war neidisch, weil er wusste, das ist eigentlich der wahre König. Und immer wurde gesagt, dass David Zehntausende geschlagen hat und Saul waren es nur 1000. Und er hat diesen Speer nach ihm geworfen. Ihr kennt die Geschichte. Und das war so der Zeitpunkt, wo David geflüchtet ist. Und er ist vor ihm geflüchtet, hat sich immer wieder an mehreren Stellen versteckt. Auch eben an dieser einen Stelle, wie sie heißt, vor diesem König Abimelech. Wenn ihr im Samuel dann nachlest, dann steht da ein anderer Name, da steht Achish. Lasst euch davon nicht ablenken. Dieser Abimelech ist vermutlich der Titel gewesen für die Könige von der Philister damals. Also wenn wir auch in 1. Mose 26 ist von diesem König der Philister die Rede, da wird er auch Abimelech genannt. Das war wahrscheinlich der Titel, der dieser König hatte. Dieser König der Philister eben. Und der hat in Gath regiert. Das war diese Stadt damals. Dort hat er Zuflucht gesucht und ein paar von den Untertanen von dem König haben David erkannt und wollten den eigentlich dann dem König ausliefern, wollten sagen, wer er ist und dass er schon eigentlich Zehntausende geschlagen hat. Und David hat was gemacht, das kennt man vielleicht nicht so oft, man kennt eher so die ruhmreichen Sachen oder die Sachen, die ganz besonders waren. Hier ist es eher was Seltsames, er hat sich nämlich verrückt gestellt. Also das heißt, er hat gegen das Tor gekritzelt, er hat den Speichel über seinen Bart laufen lassen, so heißt es. Also er hat sich völlig wahnsinnig gestellt. Bis der König dann gesagt hat, was bringt er mir hier für einen Mann? Ich habe doch genügend Verrückte hier in meinem eigenen Reich. Jetzt bringt er mir noch den David. Was soll ich denn mit dem? Und so ist David eben dieser Gefahr entronnen, dass dieser Philisterkönig wirklich gemerkt hätte, wer er denn ist und hätte ihn vielleicht sogar umgebracht. Das ist so dieser Kontext, der da dahinter steht. Und David konnte dann fliehen von diesem König. Und wie schon gesagt, ist nicht vielleicht gerade so eine Stelle, wo so heldenhaft ist, wo David so in den Krieg zieht oder gewinnt. Es gehört auch zu Davids Leben dazu und er schreibt eben aus diesem Grund diesen Psalm hier. Zwar zwei Gründe, so ganz grob, er wollte Gott mit diesem Psalm preisen. Weil, Vers 5 heißt es, Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Das war der Anlass. Er wollte Gott danken, dass Gott ihn errettet hat aus dieser Situation. Er wusste nicht, was dieser König vorhat, wollte ihn umbringen und er hat es geschafft, dort zu entkommen mit dieser Hinterlist, möchte ich mal sagen. Und wenn wir die Verse 1 bis 11 weiter anschauen, das ist so der erste Abschnitt in diesem Psalm, lest gerne nach, dann schreibt David immer wieder, wie gnädig Gott ist, dass Gott errettet, so wie hier in Vers 5, er hat ihn errettet aus allen, dass er beschützt, dass Gott befreit und dass Gott auch versorgt. Das lesen wir immer wieder, das sind so Schlagworte, die wir in den Versen lesen, das heißt, es ist ein Dankpsalm. Ein Dank von Herzen, dass David hier ausspricht. Er sagt, Gott, du bist so groß. Du hast mich aus dieser Situation befreit und noch viele weitere andere Situationen. Dieser erste Teil von diesem Psalm. Und dann folgt so, manchmal denkt man so ein bisschen ein Cut. Das ist so ab Vers 12, möchte ich sagen. Nach diesem ganzen Dank und nach diesem Lob, was Gott alles macht, heißt es hier in Vers 12, das möchte ich jetzt auch am Stück lesen, weil da steckt auch unser Vers dann drin, heißt es, kommt ihr Söhne, hört zu mir, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Da ist ein kleiner Cut drin. Jetzt auf einmal möchte er uns etwas lehren. Dann heißt es nämlich, Vers 13, wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Vers 14, hüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Und jetzt unser Vers für die Jahreslosung, suche Frieden und jage ihm nach. Das hier ist so, wie gesagt, ein kleiner Cut. Und auf den ersten Blick denkt man, jetzt kommt er hier von dieser Gnade, von dem das Gott errettet, kommt er hier und möchte uns lehren. Das klingt auch so ein bisschen spruchhaft. Also wie die Sprüche man liest, hier heißt es, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer Freude haben will am Leben und so weiter, der soll das tun, hüte deine Zunge, so ein bisschen sprüchemäßig. Aber ich finde, wir lesen das oft in der Bibel, dass Gnade eben auch das mit sich bringt. Schlagt mit mir mal auf, Titus 2, Verse 11 bis 14. Das ist ein sehr bekannter Vers. Da erfahren wir nämlich, dass das Hand in Hand geht, was David hier schon macht. Titus 2, das ist weiter nach hinten blättern, 2, ab Vers 11 heißt es nämlich, sehr bekannt, heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Jetzt könnte man aufhören, hier dieser erste Teil. Es reicht ja eigentlich schon aus. Gottes Gnade ist gekommen, um uns Menschen, allen Menschen, heil zu bringen. Aber was macht's noch? Wir lesen es weiter. Heißt es, ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und was noch? Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also die Gnade soll uns heil bringen. Aber was macht sie noch? Sie unterweist uns. Und das, finde ich, kommt hier in diesem Psalm auch gut zum Ausdruck. Die ersten 11 Verse. Wie gnädig Gott doch ist. Und dann schwingt David um und möchte uns noch lehren, möchte unterweisen, natürlich Gottes Geist geführt, was denn noch wichtig ist für unser Leben. Und er hat drei Dinge genannt, nämlich sehr wichtige Dinge. Erstens heißt es hier, die Zunge bewahren von Bösen und von Betrug. Können wir in den Jakobus springen? Habe ich auch eine Predigt drüber gehalten, wo es darum geht, wie gefährlich denn die Zunge ist. Und wie wichtig es ist, die im Zaum zu halten mit Gottes Hilfe. Das heißt dort, mit diesem Organ, mit dieser Zunge loben wir Gott und gleichzeitig reden wir Schändliches. Das sollte nicht so sein. Das Zweite, was er hier sagt in unserem Vers 15 ist, wir sollen Böses lassen und Gutes tun und eben Frieden suchen und nachjagen. Und dass das auch sehr wichtig ist, dieser Vers, das zeigt sich, dass dieser Vers zweimal auch im Neuen Testament zitiert wird. Einmal im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14, heißt es hier auch, suche Frieden und jage nach und der Heiligung sollen wir nachjagen. Und in Vers, im Petrusbrief sogar, 1. Petrus 3, 11 bis 13, der zitiert sogar den ganzen Abschnitt. Also ab Vers 12 bis 17a, dieser erste Teil nur, den schreibt sogar Petrus in seinem Brief. Wenn wir dort nachschauen, ist es eigentlich fast Wort für Wort, dass er diese Verse hier zitiert. Ich denke, das zeigt uns auch, wie wichtig die Verse heute auch noch für uns sind. Und das ist, dieser Vers 15 bildet so den kleinen Abschnitt von diesem kleinen Lehrblock unter dieser Unterweisung. Nur grob, damit wir wissen, wie es in dem Psalm weitergeht. Der dritte und letzte Teil des Psalms zeigt dann auf, Dass wir Gerechten, heißt es immer wieder, das sind wir, die an Jesus Christus glauben, dass wir trotzdem Bedrängnisse haben, dass wir trotzdem Widerwärtigkeiten haben, heißt es in Vers 20 im Psalm. Wir werden die haben und vielleicht manchmal sogar mehr wie jemand, der nicht an Gott glaubt, auf den ersten Blick. Manchmal Bedrängnisse, ein Bedrängnis geht, ein Bedrängnis kommt, es geht hin und her. Und dieser Psalm sagt aber, wenn wir weiterlesen, es beschränkt sich alles auf das Hier und Jetzt. Das steckt noch in diesem Psalm mit drin. Alles, was kommt, es ist nicht wert. Wir bekommen unseren Lohn dafür im Himmel. Und das ist so dieser dritte Teil von diesem Psalm, wie der Psalm aufgebaut ist. Und ich habe mir jetzt gedacht, wie kann denn David, klar, die Situation ist jetzt vorbei, aber wie kann denn David hier jetzt von Frieden schreiben? Wir sollen ihn suchen, wir sollen ihn nachjagen, wenn er hier in dieser Situation mitten in der Verfolgung eigentlich steckt. Wir wissen, dass er immer wieder geflüchtet ist vor Saul. Saul ist ihm hinterher gejagt. Wir erleben, dass er mehrere Verstecke sich sucht. Da könnte man eigentlich auf einen anderen Gedanken kommen. Aber es ist schön zu sehen, wie er trotzdem hier rückblickend sehen kann, wie Gott ihm geholfen hat, wie Gott ihn aus diesen Situationen errettet hat, und es zeigt auch aus, wie die Herzenshaltung von David eigentlich ist. Ich finde, man bekommt einen kleinen Einblick, wenn wir uns ein Geschehnis in 1. Samuel 24 anschauen. Das ist, wir blättern mal wieder zurück ins Alte Testament, 1. Samuel 24. 13 bis 16. Ich habe es ein bisschen genannt, ist eine kleine Predigt, die hier der David für den Saul hält, möchte ich mal sagen. Und wir schauen uns, was er sagt. Hier sagt David zu Saul: Der Herr richte zwischen mir und dir, und möge der Herr mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie das alte Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Das sagt hier David zu Saul, der, den wir aus der Bibel auch wissen, wie es heißt, ich schlage es nicht auf, 1. Samuel 18, 29 heißt es, Saul wurde für immer Davids Feind. Das sagt hier David in dieser kleinen Predigt zu Saul. Er sagt, zwischen uns, ich möchte nicht richten. Ich möchte hier nicht Richter sein. Gott wird richten. Gott wird es richtig machen. Und nur zum Kontext, wo steht dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, wenn ihr euch auskennt? 1. Samuel 24, da geht es darum, dass David sich in der Höhle versteckt hatte und Saul dort geschlafen hatte und er wirklich Saul gegenüberstande. Saul hat geschlafen und David hätte ihn umbringen können. Er hätte diese Verfolgung, er hätte diese Bedrängnis, er hätte dem ein Ende machen können. Hat er nicht. Er hat diesen Zipfel abgeschnitten, hat gewartet, bis er wieder aufgewacht ist, bis Saul hinausgezogen ist, und hat dann von Weitem gerufen zu Saul: Sieh mal, ich hatte dich heute in meiner Hand, aber ich habe dir nichts angetan, und hat diesen Zipfel hochgehalten. David hat das, was er gepredigt hatte, nämlich hier, dass er nicht richten wird, dass er nicht gegen Saul in den Krieg ziehen möchte, in Anführungszeichen, ihn nicht umbringen wird, sondern dass er den Frieden sucht, das hat David gelebt. Und was noch dazu kommt, ist, dass er noch eine zweite Situation hatte. Die kennt ihr auch, wo David mit einem Gefährten in das Lager von Saul hineinschleicht. Das heißt, Gott hat einen Schlaf über sie kommen lassen und er steht wirklich mitten im Lager bei Saul und er nimmt, glaube ich, die Trinkflasche nimmt er mit und den Speer, soweit ich weiß. Genau, den Krug, und nimmt ihn mit als Zeichen, dass er ihn wieder hätte umbringen können. Hat er aber nicht gemacht. Das, was David hier gepredigt hat, das hat er wirklich gelebt. Er hat den Frieden gesucht und hat ihn nachgejagt. Wie sieht das jetzt heute bei uns aus? Ich möchte mal einen ganz großen Kontext spinnen. Wir leben jetzt hier in Deutschland. Eigentlich haben wir dem Frieden in dem Sinne gut nachgejagt. Wir haben keinen Krieg. Also mal ganz grob gesagt. Vielleicht Europa, ja, auch. Kann man vielleicht noch ein paar Stellen finden. Also haben wir gut gesucht und nachgejagt, ganz, ganz forsch gesagt. Aber allein von der Wortbedeutung her, von Frieden, Shalom heißt es im Hebräischen, da geht es nicht nur um, heißt es nicht nur die Abwesenheit von Streit oder Krieg oder irgendeine bestimmte Friedhofsruhe, die man hat. Man liegt jetzt im Grab und man schläft. Shalom hat eine ganz, ganz andere Bedeutung. Shalom ist wirklich eine Sehnsucht nach, nach Heilen, nach einer unversehrten Welt, wo eigentlich gar keine Gefahr mehr ist. Gar keine Gefahr mehr. Eine Hoffnung auf eine gerechte Welt, wo keine Feindschaft mehr da ist, wo ein Miteinander der ganzen Schöpfung zu finden ist. Das ist eigentlich Shalom. Und wie sollen wir das jetzt umsetzen? Wie sollen wir Frieden suchen? Sollen wir es David nachjagen, so wie er es gemacht hat? Und wenn unser Feind gegenübersteht, dass wir uns genauso verhalten wie er, weil David war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es immer wieder, können wir schauen. Aber ich denke, wenn wir in unser Leben schauen oder auch was um uns herum passiert, dann haben wir das nicht gut genug gemacht. Wie viel Streitereien gibt es und wie viel Krieg und wie viel Uneinigkeit gibt es in unserer Welt? Und ich denke, dass hier das, was David lebt, was er gepredigt hat, was wir hier an ihm lernen dürfen, dass es hier auch um einen anderen Frieden geht. Springt mit mir ins Johannesevangelium. Johannes 14, 27. Sehr bekannte Verse, aber ich denke, es ist wichtig, uns die nochmal in Erinnerung zu rufen. Johannes 14, Vers 27 heißt es, um ein bisschen Unterscheidung zu machen und euch ein bisschen rauszukitzeln, dass wir zwar in Deutschland leben, aber immer noch Frieden suchen sollen. Hier heißt es nämlich, Vers 26 fangen wir an. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch auch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jetzt sagt Jesus, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Und zwar welchen? Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also es handelt sich hier um einen anderen Frieden, weil sonst könnten wir sagen, dass Jesus hier nicht recht hat mit dem, was er sagt. Dann dürfte hier nirgends mehr Krieg sein. Es müsste überall Frieden sein. Und es ist ganz wichtig, es ist nämlich ein Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Kein König, kein Präsident, noch irgendein Mensch kann uns diesen Frieden geben, von dem Jesus hier spricht. Und auch diesen Frieden untereinander, ihr kennt die Stelle vielleicht in Römer 12, Vers 18, wo Paulus sagt, soweit euch möglich ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich möchte aber euch ein bisschen herausfordern, so wie der Text mich auch herausgefordert hat. Wie sieht es ganz persönlich bei euch aus? Wer ist dein persönlicher Saul? Wer ist dein persönlicher Saul, dem du mit Frieden begegnen sollst? Dem du gegenüberstehst, der vielleicht sogar dir ausgeliefert ist, so wie Saul in der Höhle bei David? Wo du zurückschlagen kannst, wo du die Chance hast, vielleicht mal zu gewinnen. Und ich habe festgestellt, dass es doch so einige Menschen bei mir persönlich gibt, wo ich in manchen Situationen nicht den Frieden gesucht habe. Wo ich mein Recht und wo ich meinen Wille durchsetzen wollte, wo ich Freunde, Kollegen, Verwandte, vielleicht sogar den Ehepartner und meine Kinder, wo ich nicht den Frieden gesucht habe. Und das können wir immer weiter spinnen. Bis von Familien über Gruppierungen, über Parteien, Länder und so weiter. Ich denke, dass jeder von euch persönlich irgendwo diesen Saul hat, dem er immer wieder begegnet. Und ganz wichtig ist, dass dieser Friede, von dem Jesus auch hier spricht, und dieser Friede, wo David hier uns lehren möchte, dass hier in unserer zerstörten Welt, dass in unserer zerstrittenen Welt eigentlich diese abgefallene Schöpfung, dass das eigentlich nur einer wieder zusammenbringen kann. Einer einziger. Und das ist der von Gott eingesetzte Friedenskönig, heißt es. Der Fürst des Friedens. Der von Israel, von den Juden, immer und immer wieder erwartet wurde und die heute leider immer noch darauf warten und nicht erkennen, dass dieser König, dass dieser Messias, dieser Retter, von dem David hier spricht, eigentlich schon lange da ist. Und das bringt uns dahin, wo wir eigentlich herkommen. Der Weihnachtsbaum steht noch. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir Weihnachten gefeiert haben. Und eben Gott ist es, der hier in unsere Welt kommt, wo kein Frieden herrscht, wo friedlos ist, der kommt mit Versöhnung und in Frieden und dass er uns so arg lieb hat und sich hier einmischt und dass er sogar selbst Kind wird. Er kommt in diesen Stall, in diese Krippe. Er selbst ist es, der Frieden bringen möchte und er möchte uns nahe sein, wie wir es vorher auch gesungen haben. Gott selbst geht diesen Weg des Friedens und schenkt uns Jesus in unser Leben hinein, in unsere Welt hinein. Davor, und deshalb geht es vor allem darum, dass wir hier jetzt nicht einen Frieden durch irgendwelche Parteikämpfe herausschwören wollen oder einen bestimmten König oder einen bestimmten irgendjemand wählen sollen, sondern es geht vor allem um das, was wir im Römerbrief lesen können. Kapitel 5, schlag das nochmal mit mir auf, einige letzte Stellen. Römer, Kapitel 5, Vers 1, ganz am Anfang lesen wir was ganz Wichtiges. Es geht nämlich hier darum, dass wir eben in einer Feindschaft leben, nämlich in einer Feindschaft mit Gott. Sonst könnte Jesus gekommen sein, ja, aber die Frage ist, warum ist er denn auf die Erde gekommen? Was lesen wir hier? Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, nicht aus uns raus, weil ich irgendwas Tollen diesem David nachgejagt habe oder sonstigem, sondern so haben wir Frieden mit Gott. Durch wen? Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir diesen Vers nehmen, man bräuchte keinen Frieden, wenn da nicht Feindschaft ist. Und dieser Vers bringt uns darauf, dass wir Frieden brauchen mit Gott. Und deshalb ist Jesus gekommen auf die Erde. Und wir lesen weiter in Vers 10, gleiches Kapitel. Dort heißt es nämlich, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Und Jesus ist es uns, der uns einen Frieden schenkt, der uns in unserer Auflehnung gegen Gott, jeder Mensch von uns lebt in Auflehnung gegen Gott. Diesen Frieden empfängt man, wenn man an Jesus Christus glaubt. Und es geht sogar so weit, ihr kennt die Stelle aus dem Epheserbrief, wo Paulus darüber spricht, wie die Juden und die Heiden zusammenleben, wo es heißt in 2 Vers 14, und er wird die Feindschaft wegnehmen, er wird die Zäune abreißen, weil er der Friede ist. Jesus Christus ist der Friede, der selbst die Juden und die Heiden wieder vereinen wird. Und so wird es mit uns auch sein. Denn durch seinen Tod am Kreuz wird der Zorn von uns, von mir abgewendet. So wie es der Vers in Jesaja 53, Vers 5 auf den Punkt bringt. Und lest diesen Abschnitt gerne nach, dieses Kapitel 53, wo es um den Knecht geht. Um den Knecht Gottes, um Jesus Christus. Da heißt es nämlich in Vers 5, die Strafe lag auf ihm. Und warum? Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Damit wir Frieden hätten. Damit wir Frieden mit Gott haben. Wir dürfen Frieden in ihm haben. Wie es auch heißt in Johannes 16, 33. Egal wie es um uns herum aussieht. Und ich denke, das ist ein guter Schritt, in ein neues Jahr zu gehen, weil wir wissen nicht, was kommt. Wir können es Gott abgeben, aber wir dürfen wissen, dass Jesus unser Friede ist. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann wissen wir, dass er unser Friede ist. Egal was kommt, egal wie es um uns herum aussieht. Und Jesus hat mit seinen Worten, die er gesprochen hat, sie daran erinnert, dass es eben ein anderer Friede ist, den er bringt. Weil nachdem Jesus nicht mehr da war, hatten sie erstmal keinen Frieden. Sie sollten diesen Unterschied lernen. Und so nochmal die Aufforderungen an euch. Wo ist jemand, der euer Saul ist, möchte ich sagen, dem ihr in Frieden begegnen sollt, wo ihr dem Frieden nachjagen sollt? Wir dürfen diese Begebenheit Gott abgeben und vor das Kreuz kommen. Weil für viele ist das Kreuz ein Symbol von Versagen, weil da ja der musste ja Gott ans Kreuz gehen, der musste sterben, der versagt ja hier. Aber nein, es ist ein Symbol der Errettung, es ist ein Symbol des Friedens, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, aus Liebe. Und lasst uns der Aufforderung, die David hier macht, das heißt, es suche Frieden und jage ihm nach, lasst uns der nachkommen, indem wir dem Frieden nachjagen, der wirklich der Friede ist, nämlich Jesus Christus. Er ist der Friede und er ist für uns auf die Erde gekommen. Das möchte ich euch gerne mitgeben fürs neue Jahr. Wenn ihr Fragen habt zu Bibelstellen, ich habe sie ziemlich schnell übersprungen, kommt und fragt. Wünsche euch noch ein gesegnetes neues Jahr. Wir wollen noch was singen.
Ja, mach das zuerst und dann machen wir noch einige.
Ich möchte euch auch ins Jahr 2019 entlassen und möchte euch ein paar mutmachende Worte mitgeben. Gott hat einen guten Weg vorbereitet, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Gott antwortet, wenn wir ihn brauchen. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Gott ist da, auch mitten unserer Krisen. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst mich nicht ertrinken. Und wenn ich durchs Feuer, wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich bin dein Retter. Gott schenkt die Kraft, die wir brauchen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Gott ist unfassbar gut. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist dein Treue, o Herr. Gott schenkt einen guten Neuanfang. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott ist mit uns. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott ist erfahrbar. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. In diesem Sinne, ein gutes neues Jahr.
Ja, das, was du da hast.